Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Wir üben uns heute in der Disziplin Think Big, denn es geht um große Kunst, große Geschichte und eine große Künstlerin. Aber der Reihe nach. Wir berichten über Neuigkeiten aus Kassel, wo 2022 eigentlich die Documenta 15 stattfinden soll. Wir erkundigen uns bei der Geigerin Anne-Sophie Mutter nach ihrem Antrieb für soziales Engagement. Und wir fragen nach, wie Historikerinnen und Historiker heute die Gründung des Kaiserreiches 1871 deuten. Zuerst nach Kassel. Dicke Tanker, das wissen Seefahrer wie Kulturveranstalterinnen gleichermaßen. Sie lassen sich nicht mal so eben umlenken. Oder anders gesagt, wirkliche Großereignisse haben einen jahrelangen Vorlauf. Und deshalb ist es kein Wunder, dass man sich bereits jetzt den Kopf darüber zerbricht, wie der Kulturkalender des Jahres 2022 aussehen wird. Dann nämlich sind die Documenta üblichen 5 Jahre um, seit Adam Cimcik in Kassel und Athen die Documenta 14 mit, sagen wir, durchwachsenem Erfolg veranstaltet hat. Und es ist Zeit für die Documenta 15 mit dem Künstlerkollektiv Ruan Grupa aus Indonesien. Ob 2022 aber realistisch ist, das hat unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau recherchiert.
Die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann zweifelt zunehmend daran, dass die Documenta 15, wie vorgesehen, wirklich im kommenden Jahr in Kassel stattfinden kann. Die Corona-Pandemie stört nämlich die Vorbereitungen der Weltkunstausstellung erheblich. Noch sei sie nicht so weit, dass sie das abschließend bewerten könne, so Sabine Schormann. Dafür sei auch noch Zeit bis zum Sommer. Aber sie sehe die Lage heute deutlich skeptischer als noch vor 6 Wochen, so Schormann.
Vor dem Hintergrund könnte dann eine Lösung sein, doch verschieben zu müssen. Wir beobachten das natürlich laufend und bewerten das auch ständig neu. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass es 22 stattfinden kann, gegebenenfalls eben angepasst an Regularien, die noch stehen. Aber wenn das jetzt, wie ja jetzt einige spekulieren, bis Ende des Jahres so weitergeht, dass überhaupt nicht gereist werden kann und auch zum Beispiel, dass Menschen hier vor Ort arbeiten, gar nicht organisiert werden kann, dann kann es an so einen Punkt kommen, wo wir sagen, dann ist es einfach nicht mehr möglich, das in die Umsetzung zu bringen.
Bisher sei die Vorbereitung der vom indonesischen Künstlerkollektiv Ruan Grupa geleiteten Documenta 15 über weite Strecken gut über Videokonferenzsysteme möglich gewesen, betont die Documenta-Generalsekretärin. Doch in der nächsten Phase der Vorbereitung, in der etliche Künstler aus verschiedenen Regionen der Welt auch für längere Zeit nach Kassel reisen und auch der kollektive Austausch sowie künstlerische Arbeit über Wochen oder gar Monate organisiert werden müsse, käme man nun unter Corona-Bedingungen doch an inhaltliche Grenzen.
Und dann macht es auch im Grunde gar keinen Sinn, denn dieser Art des Austausches, der ja durchaus auch auf diese lokale Art und Weise angelegt ist, also das heißt ja auch, dass auch vor Ort etwas entsteht, was dann aber in einer gewissen Form, wie sagen Sie das immer, als Ernte in Kassel eingefahren wird, als großes Erntefest, wenn man das mal so nennen möchte. Wenn das dann nicht stattfinden kann oder in einer so abgespeckten Form, dass der Geist gar nicht mehr rüberkommt. An dem Punkt, finde ich, ist es eine inhaltliche Frage, ob es dann sinnvoll ist oder ob man dann nicht ein Jahr Verlängerung in Kauf nimmt.
Was eine Verschiebung der Documenta 15 auf das Jahr 2023 finanziell bedeuten würde, müsse spätestens im Sommer in den Aufsichtsgremien der Weltkunstausstellung diskutiert werden. Klar ist schon jetzt, Ruan Grupa und auch die jetzige Documenta-Geschäftsführung unter der Leitung von Sabine Schormann wollen ohnehin weg von der Gigantomanie und dem Zwang, beim nächsten Mal unbedingt ein Millionenpublikum nach Kassel locken zu müssen. Also im Zweifel sollen weniger Künstlerinnen und Künstler auch unter Corona-Bedingungen gut zugängliche Werke schaffen. Sabine Schormann weist von Kunstkritikerinnen und Kritikern geäußerte Zweifel an der künstlerischen Qualität der D15-Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurück, die das Kollektiv aus Jakarta auswählt, ob fürs nächste oder eben erst fürs übernächste Jahr.
Wenn ich jetzt die Liste mir angucke der Künstlerinnen, mit denen entweder Ruan Grupa direkt oder die Lumbung-Partner auch zusammenarbeiten wollen, bin ich da tatsächlich optimistisch, dass es da auch einige große künstlerische Akzente geben wird.
Die Diskussionen in den Videokonferenzen, etwa zur Entscheidung über den Zeitpunkt und die genaue Konzeption der Documenta 15, werden übrigens vom Documenta-Archiv aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt womöglich auch öffentlich gemacht. Das kann sich Birgitta Kors gut vorstellen. Die Kunsthistorikerin mit viel Digitalisierungserfahrung leitet seit Oktober das Documenta-Archiv und arbeitet mit einem 6-köpfigen Team aktuell an der Aufarbeitung der NS-Verstrickungen eines Teils der Documenta-Gründergeneration. Aber das Archiv hilft heute Ruan Grupa auch bei der Herausforderung, in Pandemiezeiten viel digitaler zu denken, als zuvor geplant war. etwa Online-Workshops zu organisieren und zu dokumentieren. Birgitta Kurs.
Da geht es auch um Workshop-Veranstaltungen, also darum zu sagen, im Anschluss an Joseph Beuys neu nachzudenken über Lebensformen, über Zukunftskonzepte, über Fragen der Nachhaltigkeit. Auch das ja alles Dinge, die Roland Grupper sehr, sehr bewegen, beziehungsweise die sozusagen Grundkonzept eigentlich darstellen, so eine Grundidee, die die ganze Documenta 15 begleitet.
Doch auch Birgitta Kurs lässt im Gespräch keinen Zweifel. Auch sie sehnt sich nach einer Documenta, die Öffentlichkeit unter Anwesenden in einem viel größeren Maße ermöglicht, als es die Corona-Pandemie zurzeit erlauben würde. Stand heute spricht vieles für eine Verschiebung der Documenta 15 auf das Jahr 2023.
Ludger Fittgau über Terminfragen. Heute Nachmittag bekräftigte die Documenta-Leitung übrigens noch einmal, die Documenta 15 solle weiterhin planmäßig im Sommer 2022 stattfinden. Man sei zuversichtlich, dass nicht zuletzt durch die Schutzimpfungen eine Rückkehr in ein möglichst normales Leben in absehbarer Zeit gelinge. So der offizielle Wortlaut. Als unglaublichen Glückspilz bezeichnete sich die Geigerin Anne-Sophie Mutter kurz vor Weihnachten in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Und sie bekannte sich zur Dankbarkeit, einen Beruf ausüben zu dürfen, der ihr große Freude bereite. Glück und Talent, Berufung und gute Förderung, Charisma und das richtige Instrument. Bei Anne-Sophie Mutter kommt einiges zusammen für eine Weltkarriere, die seit Jahrzehnten andauert. Mit zahlreichen Uraufführungen, viel beachteten Einspielungen und Konzerttourneen und mit großen Preisen. Für ihr soziales Engagement etwa wurde sie mit dem Erich-Fromm-Preis ausgezeichnet. Denn eine eigene Stiftung hat Anne-Sophie Mutter gegründet, fördert darin hochbegabte junge Musikerinnen und Musiker. Sie gibt Benefizkonzerte, ob für Kinder im Jemen, für Obdachlose in London oder für MusikerkollegInnen, die wegen der Corona-bedingten Absagen um ihre Existenz fürchten müssen. In unserer Reihe Innovationsmotor Kultur heute ein Gespräch mit Anne-Sophie Mutter, das wir am Morgen geführt haben. Frau Mutter, Ihr Engagement für andere mit den Mitteln der Musik ist der Motor dafür besagte Dankbarkeit, dass nämlich Ihre Karriere bei aller Anstrengung und Arbeit so erfolgreich war und ist?
Sicher auch. Ich glaube aber, dass der Motor, Künstler zu werden, letzten Endes nicht nur der Wunsch nach der Vervollkommnung, so unmöglich das auch zu sein scheint, des eigenen Talents, aber der Wunsch, mit anderen etwas zu teilen, mit Kollegen und dem Zuschauer, dem Zuhörer. Es ist also bei aller Introspektion auch immer der Blick nach außen auf das Gegenüber und das Abholen des Gegenüber. Und damit verbunden, glaube ich, sollte eigentlich auch Empathie sein und das Erkennen von Ungerechtigkeit überall im Alltag. Und da heißt es handeln, wenn auch natürlich in einem winzigen Aktionsradius. Aber ein bisschen Hilfe ist besser als wegschauen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann gehört zu Ihrem Berufsverständnis, sich als Künstlerin nicht ausschließlich um die Musik zu kümmern, also La Pola zu betreiben.
Absolut. Ich glaube, ganz entscheidend in meinem Leben war die Figur Yehudi Menuhin, der große Humanist, aber auch meine Begegnung mit Mstislav Rostropowitsch, dem legendären Cellisten, der aber eben über seine Kunst am Instrument hinaus zum Menschenrechtler wurde. Als ich in den 80er Jahren zum ersten Mal nach Moskau, damals noch Sowjetunion, reiste, hatte ich dank Slava Rostropowitsch angefangen, Solzhenitsyn zu lesen und Sacharow und habe dann da auch immer in jedem Rundfunkinterview darüber gesprochen. Mir fiel dann erst später auf, dass bei der Übersetzung ins Russische diese Namen irgendwie, dass ich die gar nicht mehr gehört habe. To make a long story short, er wurde ja dann zusammen mit seiner Frau, der großartigen Sopranistin Galina Wischnewskaja, des Landes verwiesen, Landesverräter, weil er diesen beiden großartigen Schriftstellern Unterschlupf gewährte. Und ja, also dieses Bewusstsein für Ungerechtigkeit und auch diese Zivilcourage habe ich natürlich nicht nur wahnsinnig bewundert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jedes Gleiche getan habe, aber auf jeden Fall hat es den Blick für die Realität geschärft und mir gezeigt, dass auch ein Musiker gesellschaftspolitisch Veränderungen herbeiführen kann. Nun war Rostropowitsch natürlich eine Lichtfigur, war politisch auch wahnsinnig gut vernetzt und hat durch diese Aktion dieses Thema publik gemacht und man hat einfach wahnsinnig viel dann darüber gelesen, nachgelesen, diskutiert und vielleicht wären diese Arbeitslager im Westen allein durch die Bücher von Solzhenitsyn nicht so schnell so populär, jetzt im falschen Sinne, hätte man nicht so viel darüber gelesen und diskutiert.
Sie haben eine eigene Stiftung gegründet, die Anne-Sophie-Mutter-Stiftung, und darin widmen Sie sich ja seit vielen Jahren sehr intensiv der Förderung hochbegabter Musikerinnen und Musiker. Und diese Förderung beschränkt sich nicht nur auf das bloße Musizieren. Raten Sie Ihren jungen Kolleginnen und Kollegen auch genau die Lektüre, die Sie zu so einer politischen Person gebracht hat?
Ja, wir haben auch sehr viele Benefizprojekte gemeinsam gestaltet, international. Die Stiftung vergibt auch Kompositionsaufträge. Es ist mir ganz wichtig, dass nicht nur das Verständnis für zeitgenössische Musik, die ja auch immer ein Abbild ist und wie man dann in Retrospektive sieht, sehr oft, also nicht nur bei den Sowjetkünstlern, aber auch schon bei Mozart und Beethoven, durchaus auch gesellschaftskritisch beleuchtet. Zum anderen ist natürlich das Finden des musikalischen Lebenspartners, im Fall eines Streichers ist das Instrument, sehr, sehr wichtig. Also diese Förderung geht einerseits in Richtung Humanismus und wirklich erlebte Realität und Engagement, aber selbstverständlich in der Hauptsache um den musikalischen Dialog und um die Vertiefung des Verständnisses für Musik überhaupt. Also unter diesen jungen Musikern sind wahnsinnig interessante Personen, die den Beruf wohlwissend ergriffen haben, dass nicht nur in Zeichen der Pandemie es als Künstler wahnsinnig schwer ist, aber das ist immer das Los gewesen. Eigentlich erst seit Liszt gibt es, oder Beethoven war auch ein Künstler, einer der ersten, die von seiner Kunst leben konnten. Aber im Großen und Ganzen ist die Kunst doch immer mit sehr, sehr viel Mühe und Verzicht verbunden.
Wieso haben Sie sich ausdrücklich für die Förderung Hochbegabter entschieden, die eben diesen Verzicht gelegentlich in ihrer Karriere ja auch erleiden oder beziehungsweise erleben müssen? Benötigen nicht vielleicht Kinder, die nicht übermäßig begabt sind, vielmehr die Unterstützung, mit Musik in Kontakt zu kommen?
Ich bin absolut Ihrer Meinung, Frau Elmenreich. Ich musste mich da nur irgendwann auf ein Spektrum von vielen konzentrieren. Und da erschien mir mein Lebensweg und mein Wissen besser angebracht. Ich habe mich leider erfolglos hier in Bayern bemüht, Musik in den Kindergärten zu implementieren, habe an einem Programm gearbeitet. Dann irgendwann, muss ich gestehen, frustriert aufgegeben, weil es so bürokratisch und, ja, man muss es sagen, wie es ist, unprofessionell geführt war, die Diskussion, dass ich schlichtweg aufgegeben habe. Ich sehe mit großer Dankbarkeit und Freude, dass der Kindergarten von Daniel Barnbäum und Edward Said in Berlin exemplarisch ist. Natürlich wünsche ich mir als Mutter und Musiker mehr davon, aber Sie haben absolut recht. Es genügt natürlich selbstverständlich nicht, die Hochbegabten zu fördern. Wir müssten an der Basis fördern, aber der Versuch, wissen Sie, wir Musiker, wir lehren ja auch. Und das Schöne an diesen über 20 Jahren Förderarbeit für den sogenannten Spitzennachwuchs ist ja, dass wir auch in die Lehre gehen und dass wir da jetzt vielleicht nicht Fünfjährige, aber dass wir auch jüngere und normaler begabte Kinder inspirieren können und teilweise ja auch unterrichten. Das ist natürlich nicht genug, da gebe ich Ihnen absolut recht.
Sie unterstützen etwa die SOS Kinderdörfer, die Hilfsorganisation Save the Children und viele weitere Einrichtungen und Organisationen. Die Hilfe für jemanden bedeutet ja auch immer, das Geld, die Zeit, die Energie nicht jemand anderem zukommen zu lassen. Wie treffen Sie Ihre Entscheidungen?
Natürlich, mit jeder Entscheidung exkludiere ich andere schreckliche Ungerechtigkeiten, denen man auch nacheilend zu Hilfe eilen sollte. Es ist sehr oft zugegebenermaßen eine Bauchentscheidung im Sinne von Kindern gehört die Zukunft und da kann man vielleicht noch Weichen für ein Erwachsenenalter stellen, die vielleicht doch durch Hilfe, durch einfach Dasein ein Signal senden, ihr seid uns nicht egal und auch wenn wir tausende von Kilometern entfernt sind, dann gibt es Menschen, die sich um euch sorgen. Also da gibt es ja beispielsweise mein Waisenhaus in Rumänien und es war und ist mir ein großes Anliegen, dass ich dieses jetzt gemischte Waisenhaus, anfänglich nur für Mädchen, dass ich diese Organisation seit Jahrzehnten auch privat unterstütze, weil da auch eine Art, ja, Extended Family entstanden ist. Ja, vielleicht bin ich einfach zu sehr Mutter, als dass ich dieses Gebiet Kind alleine lassen kann.
Würden Sie sich, Frau Mutter, würden Sie sich als selbstlos bezeichnen? Solch ein Engagement strahlt ja auch zurück auf Ihre Persönlichkeit und auf Ihr Image.
Boah, also selbstlos. Ich weiß nicht, es klingt so nach Selbstbeweihräucherung. Ich glaube, ich habe ein großes Empathievermögen und es bereitet mir große Freude, andere Menschen glücklich zu sehen. Ich bin eigentlich ein sehr positives Naturell und andere Menschen glücklich zu sehen, verstärkt natürlich auch mein eigenes Glück. Vielleicht ist es sogar Eigennutz, dass ich gerne helfe. Ich weiß es nicht. Aber ist ja egal, was die Motivation ist. Am Ende des Tages ist, glaube ich, die Aktion wichtig.
Zum Schluss unseres Gesprächs möchte ich nochmal das Motto aufgreifen: Innovationsmotor Kultur. Jetzt ist ja gerade das Beethoven-Jahr zu Ende gegangen. Können Komponisten mit ihrer Musik, zum Beispiel Beethoven selbst, so etwas sein wie ein Innovationsmotor? Können Sie mit dem Begriff was anfangen?
Naja, also Beethoven war das auf jeden Fall. Er ist ja die Schaltstelle eigentlich zwischen Barock und Romantik und Moderne. Wenn man sich seine späten Quartette anschaut, dann ist das heute noch wegweisend in der musikalischen Sprache. Aber auch natürlich diese Schaltstelle Beethoven in der Musikgeschichte verbindet ja das Mäzenatentum des Adels dann plötzlich aber mit der Hinwendung der Kunst zum breiten Publikum. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt. Zum einen ist das Mäzenatentum dann auf den Staat übergegangen. Und da sind wir gerade bei dem sehr leidigen Thema, das Thema der Novemberhilfe. Wir wissen ja, dass über 30 Milliarden angekündigt wurden. Davon sollte ja auch ein kleiner Teil den Soloselbstständigen zukommen. Und bisher ist nichts geflossen. Also wo ist da die Verantwortung des Staates für die Kultur? Da sehe ich überhaupt nichts. Apropos Innovation, da sind wir eigentlich wieder im 17. Jahrhundert, nur leider gibt es den Adel nicht mehr, der die Kunst stärkt. Also sind wir tatsächlich auf entweder Mäzenatentum von einzelnen Donatoren oder auf den Staat angewiesen und da kommt nichts. Und das ist eine der ganz großen Enttäuschungen, ich glaube, für jeden, der davon betroffen ist. Aber zurück zur Innovationskraft Beethoven, ohne Frage. Die Französische Revolution, das war ja eigentlich Beethovens Lebensideal und dieses Egalité, Fraternité, Liberté, das ja letzten Endes in Schillers Ode an die Freude und der Neunten seine Perfektion findet und seine heute aktuellere als je. Das ist zeitlos, das ist Innovation bis heute.
Das sagt die Geigerin Anne-Sophie Mutter über Beethovens Neunte. Auch dieses Gespräch unserer Reihe Innovationsmotor Kultur können Sie nachlesen und nachhören auf der Website www.deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek. Den Bogen vom 19. Jahrhundert in die Gegenwart zu schlagen, nicht so musikalisch wie im Falle Beethoven, aber ebenfalls gesellschaftspolitisch und historisch, dieses Ziel hatte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für den heutigen Mittwoch gesetzt. Da sich in 5 Tagen die Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Schloss Versailles zum 150. Mal jährt, die Gründung des Deutschen Reiches also, hatte Steinmeier prominente Historikerinnen und Historiker ins Schloss Bellevue eingeladen. Gemeinsam haben sie über die Gegenwart der deutschen Geschichte diskutiert. Eine Botschaft des Bundespräsidenten, er plädierte für eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Deutschen Kaiserreich. Für uns hat Sebastian Engelbrecht die Diskussion verfolgt.
Die Gründung des Deutschen Reiches 1871 war nicht das Ergebnis einer Revolution des Volkes, einer demokratischen Idee oder emanzipatorischen Bewegung. Wilhelm I., König von Preußen, ließ sich im Herzen Frankreichs zum deutschen Kaiser ausrufen. Zuvor hatte Preußen mit seinen deutschen Verbündeten 3 Kriege gewonnen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich. 150 Jahre später lädt der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch die Historikerin Hélène Miard-Delacroix von der Sorbonne in Paris zur Diskussion ein.
Um es kurz zu machen, ist das Zusammenfallen von der Reichsgründung, der Demütigung des Nachbarns, mit dem man leben wird, wie ein Sündenfall für die Jahrzehnte danach.
Das Deutsche Reich hatte Elsass-Lothringen von Frankreich erobert und damit die Feindschaft mit dem Nachbarn zementiert. Aber es gab nun ein allgemeines Wahlrecht und einen Reichstag für das ganze Land. Dennoch war das Kaiserreich keine Demokratie, sondern eine konstitutionelle Monarchie, betont Bundespräsident Steinmeier.
Findet die Demokratisierung der Gesellschaft, das Entstehen von Zivilgesellschaft, die Ausübung von Meinungsfreiheit, der Anspruch auf Mitbestimmung, findet all das keine Entsprechung in den Möglichkeiten des Parlaments mitzuwirken? Bleibt also das Parlament dauerhaft von der Regierung ausgeschlossen? Kann die bloße turnusmäßige Ausübung des Wahlrechts ein autoritäres Regime auch stützen?
Dem Reich habe der demokratische Prozess gefehlt, der gesellschaftliche Konflikte hätte auflösen können, der die Nation hätte zusammenhalten können, meint Steinmeier. Die innere Einheit des neuen Reiches basierte auf der Abwehr von Feinden, den äußeren wie Frankreich und den inneren. Katholiken, Sozialdemokraten und Juden wurden im Wilhelminischen Reich ausgegrenzt oder bekämpft. Auch der Marburger Historiker Eckhard Konze sieht in diesem Defizit an Offenheit und Demokratie den entscheidenden Mangel des Reiches.
Diese Identifikation von inneren Feinden ist, glaube ich, von zentraler Bedeutung in diesem Prozess der Revolution von oben und auch der obrigkeitlichen Nationsbildung zur Stabilisierung einer Nation, einer kriegsgeborenen Nation, die sich gewissermaßen nicht demokratisch-liberal konstituiert, sondern als homogene Gemeinschaft.
Der Einzige, der in der Diskussion mit Frank-Walter Steinmeier die Ehre Preußens zumindest ein bisschen zu retten versucht, ist der australisch-britische Historiker Christopher Clark. Zugeschaltet aus Cambridge gibt er zu bedenken,
die deutsche Reichsgründung erfolgt über Kriege, eben weil es in Friedenszeiten nicht möglich gewesen war. Nicht? Also 1848 hatte man das auf demokratischem Wege über eine verfassungsgebende Versammlung versucht. Das ging nicht, zum Teil, weil der preußische Monarch kein geeigneter Partner war für ein solches Projekt. Dann hat der Monarch selbst versucht, einen engeren Bund zu schaffen. Das ging auch nicht.
Das Reich, das sich durch äußere und innere Feinde definierte, schien dem schnellen Untergang geweiht zu sein. Jedenfalls gelang es den deutschen Kaisern bis 1918 weder innen- noch außenpolitisch die Loyalität der anderen zu gewinnen, die das Reich gebraucht hätte. In Frankreich habe es eine breite Loyalität gegenüber der Republik gegeben, sagt die Historikerin Miard de la Croix. Und in Deutschland? Allenfalls die Loyalität der Monarchisten und Protestanten. Gleichwohl würdigt der Sozialdemokrat Steinmeier die Leistung dieses vielfach gescholtenen Reiches und erinnert an die dynamische Modernisierung in Deutschland nach 1871. Industriell, rechtlich, wissenschaftlich. Am Ende überwiegt jedoch Steinmeiers Schelte.
Diese Hypothek, das war eben vor allem die Verachtung von Pluralismus und Demokratie durch den Kaiserstaat und seine Eliten, war etwas, was nicht nur die Weimarer Republik, sondern fortdauernd gewirkt hat. Die deutsche Antwort auf Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Quintessenz der westlichen Demokratie lautete, verkürzt gesagt, Ordnung, Zucht und Innerlichkeit. So hat Heinrich August Winkler es auf den Punkt gebracht.
Die Gründer des Reiches von 1871 waren Verächter der Demokratie. Deshalb machen Reichskriegsflaggen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes dieser Tage nachdenklich. Sie sollten uns vor Selbstgewissheit schützen, sagt der Bundespräsident.
Sebastian Engelbrecht über eine HistorikerInnen-Diskussion im Schloss Bellevue. Anlass war die Reichsgründung 1871, also vor 150 Jahren. Wann dürfen Museen, Theater, Kinos und Co. wieder öffnen? Das ist derzeit völlig unklar. Manche Kultureinrichtungen schaffen selbst Fakten, um besser planen zu können. Enne Seidel mit den Kulturmeldungen.
Mehrere große Kulturstätten in Frankfurt am Main haben beschlossen, erst im Frühling wieder zu öffnen. Und zwar auch, falls die Corona-Bestimmungen eine frühere Öffnung theoretisch zulassen würden. Unsere Kulturinstitutionen brauchen Planungssicherheit, begründete die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig die Entscheidung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten den Spielbetrieb nicht von Monat zu Monat anpassen. Die Alte Oper und das Künstlerhaus Musanturm sollen ihren Spielbetrieb daher erst Anfang März wieder aufnehmen. Oper und Schauspiel starten im April. Voraussetzung sei natürlich, dass das Infektionsgeschehen und die rechtlichen Rahmenbedingungen das dann auch zulassen. Die öffentliche Filmförderung durch den Bund soll flexibler werden. Dafür hat das Bundeskabinett einen Entwurf zur Änderung des sogenannten Filmförderungsgesetzes beschlossen. Ziel ist es, die unsichere Situation, in der sich die Filmbranche wegen der Corona-Pandemie derzeit befindet, besser zu berücksichtigen. So sieht der Entwurf zum Beispiel vor, dass geförderte Filme nicht mehr zwangsläufig im Kino laufen müssen, sondern auch auf Streaming-Plattformen gezeigt werden dürfen. Mit der Gesetzesänderung will die Bundesregierung auch dafür sorgen, dass die Filmproduktion ökologischer und nachhaltiger wird. So sollen Filmteams, die Fördergelder vom Bund bekommen, künftig eine Klimabilanz aufstellen. Das Klavierspiel, so heißt eine Zeichnung des Künstlers Karl Spitzweg. Diese Zeichnung war Teil des sogenannten Schwabinger Kunstfundes 2012 in der Wohnung von Cornelius Gurlitt. Mittlerweile ist klar, dass es sich bei diesem Bild um NS-Raubkunst handelt und deshalb hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters es jetzt an die Erben des ehemaligen Besitzers zurückgegeben, beziehungsweise wurde es an ein Auktionshaus übergeben, das war nämlich der Wunsch der Erben. Experten hatten insgesamt 14 Bilder aus der Sammlung Gurlitt eindeutig als NS-Raubkunst identifiziert und mit dem Spitzwegbild sind jetzt auch alle 14 Werke restituiert worden.
Enne Seidel, danke. Ums Impeachment-Verfahren in den USA geht's gleich in den Informationen am Abend. Zuvor sagt danke, Marja Elmenreich.